Gersprenzgewäsch.
Der Podcast mit Alex und Annette.
Gude und herzlich willkommen zu unserem Podcast Gersprenzgewäsch. Ja, wieder schön in kleiner Runde mit einem tollen Gast bei der Alex am Küchentisch. Und wir freuen uns riesig, denn wir haben ein echtes Zimmer-Urgestein da sitzen, obwohl er sich selbst gar nicht so benennt. Geboren in Großzimmern und zwar unterm Dach im alten Bahnhofsgebäude. Und wir freuen uns sehr, dass du da bist und uns heute ein bisschen was über den Bahnhof erzählst. Gude Helmuth.
Vielen Dank für die Einladung. Ich guck mal, was ihr alles hören wollt. Mach mal die erste Frage und dann schauen wir weiter.
Genau. Ja, auch von mir. Schön, dass du da bist, dass das alles so wunderbar funktioniert hat. Und ich starte mal mit unserem Bahnhof. Also 1896 haben wir ja die erste Bahnstrecke bekommen. Ne? Das
so
war ja
es.
Die Rottgaubahn.
Genau.
Was mich interessieren würde, stand dann schon das Gebäude, das Bahnhofsgebäude oder wie ging das Ganze los?
Das ist gleichzeitig gebaut worden mit der Bahn.
Ah ja, okay.
Das Gelände hat dem Freiherr von Wambold gehört und in seinem Archiv kann man noch die Kaufverträge sehen. Es ist zwangsweise verkauft worden, klar. War eine Infrastrukturmaßnahme und es hat Priorität gehabt. Für Großzimmern war es eine ganz wichtige Einrichtung, weil wir hatten viele Bauarbeiter hier gehabt. Wir hatten auch viel Gewerbe gehabt. Wir hatten Steine, Sand, Formsand. Wir hatten landwirtschaftliche Produkte. Das war alles erst dann in großem Maße möglich, als die Bahn hergekommen ist. Mhm. Und für Großzimmern war das eine Aufbruchstimmung gewesen damals.
Wirtschaftlicher Aufschwung,
muss man sagen. Also der Bahnhof ist gleichzeitig mit der Strecke eröffnet worden. Und er hat noch nicht die Ausmaße gehabt, wie das am Ende der Fall war. Es stand das Hauptgebäude, es stand eine kleine Güterhalle und es stand das kleine Toilettenhäuschen.
Ah ja.
Was ganz zuletzt auch noch stand. Und das ist eine meiner ersten Erinnerungen, als ich Kind war, so mit 5, 6 Jahren. Und ich bin dann runter auf der Bahnsteig und bin mal ins Toilettenhäuschen und bin fast umgefallen, weil es so fürchterlich nach Urin gestunken hat.
Oh je.
Es war nicht auszuhalten, ich habe keine Luft mehr gekriegt.
Okay, also sanitär war noch nicht so auf der Höhe.
War fürchterlich, ja. War auch nur für Männer zugänglich. Mhm. Und die Toilette dann, die war abgeschlossen. Ich kann aber nicht sagen, ob der Schlüssel vorhanden war. Mhm. Ob da jemand, also für die Frauen war das eine unangenehme Angelegenheit.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Ja.
Wie muss ich mir denn das Gebäude vorstellen? Also ich kenne ja nur alte Postkarten beziehungsweise ganz wenige alte Fotos. Was war da alles so für drin, so für Räumlichkeiten? Wartehalle?
Ja, also es war ein Backsteinbau.
Ja.
Es war dekorativ, es waren verschiedene Schattierungen. Mhm. Es waren gelbe und rote Backsteine. Es war über dem Hauptportal war das Flügelrad, das Symbol der Eisenbahn, war in Backstein ornamentiert gemacht. War sehr, sehr schön gewesen, muss ich sagen. Es war unten war der Betriebsbereich, also eine große Schalterhalle, die am Anfang auch als Warteraum genutzt wurde. Da war eine Gepäckaufgabe. Man konnte also sein Reisegepäck aufgeben mit dem Rolltor, mit dem Kleinen. Es waren zwei Schalter da, Bedienungsschalter, wo Fahrkarten verkauft wurden. Dann die Diensträume, da konnte ich als Kind runter. Der Bahnhofsvorstand hat zwar immer geschimpft, der Herr Joost, aber der Vater hat es zugelassen. Und da waren 4 oder 5 Schreibtische. Der Bahnhofsvorsteher hat ein eigenes Zimmerchen gehabt. Und das war das Erdgeschoss. Dann ging hinten die Treppe hoch zur Wohnung vom Vorsteher.
Ach, hatte da auch noch.
Der hatte über den Diensträumen war seine Wohnung sehr repräsentativ. Ich denke mal 3, 4 Meter hohe Räume. Also ganz toll. Und wir hatten, also weil wir die Ärmsten waren, wir hatten ganz oben unterm Dach, das war notdürftig ausgebaut, wie gesagt, ohne Isolierung, im Winter arschkalt, im Sommer fürchterlich heiß. Und da hatten wir notdürftig ausgebaut eine Küche, eine kleine Küche, ein Schlafzimmer, wo wir zu 6 drin geschlafen haben und ein anderes Zimmer, das mangels Geld für die Möbel unmöbliert war. Wir hatten aber im Gegensatz zu den meisten armen Leuten, hatten wir eine Toilette. Die war zwar im Treppenhaus, so ein Plumpsklo, aber wir mussten nicht, wie die meisten Zimmer damals noch, über den Hof irgendwo.
In den Stall.
Ja. Also das war in Ordnung gewesen.
Das war in Ordnung.
Ja. Und ansonsten gab es die Güterhalle, die angebaute, die 2 Rampen hatte. Eine Rampe zur Straße hin, eine Rampe nach Süden zu, den Gleisen entlang, eine offene Rampe. Und es gab die Toilettenanlage. Da war auch eine Waschküche angebaut, die meine Mutter und auch die Frau vom Bahnhofsvorsteher benutzen konnte. Und nachträglich ist dann eine mondäne Wartehalle angebaut worden und die dann später eine Bahnhofswirtschaft war.
Eine Wirtschaft hat mir auch
da gedacht. Da war eine Bahnhofswirtschaft. Mhm. Das ist auch
das
wiederum
ich auch nicht.
Ja, meine Jugenderinnerung und meine Kindheitserinnerung. Wir durften dort nicht rein. Das hat meine Mutter streng verboten. Und was verboten ist, ist natürlich
umso verlockender.
Das heißt, ich habe ab und zu mal reingeguckt, bin auch mal reingegangen. Aber weil es so fürchterlich nach Rauch gestunken hat, also wenn man reingegangen ist, hat man fast nichts gesehen, war lauter Qualm. Und ich war drin, bin hoch zu der Mutter und die hat sofort an der Kleider gerochen. Ja. Das heißt,
erwischt.
Es gab Dresche.
Oh je. Deine Eltern, die sind nach Großzimmern gekommen, die stammen nicht von hier. Wegen dem Bahnhof, dein Vater war Fahrdienstleiter dort.
Ja. Mein Vater ist gelernter Damenschneider gewesen, hat aber im Böhmerwald, wo er hergekommen ist, im dicksten Geräusch hinten, gab es keine Arbeit für ihn. Und als er meine Mutter kennengelernt hatte in Aussig, das ist in Nordböhmen, hat er die Möglichkeit gehabt, bei der Bahn anzufangen und hat auch im Sudetenland schon auf dem Bahnhof gearbeitet, in Schönbriesen bei Aussig. Und ist dann nach der Kriegsgefangenschaft nach Rostov gekommen, ein halbes Jahr dort geblieben und dann hat er in Großzimmern die Stelle gekriegt und hat, toi, 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 war ein großes Glück für uns, hat auch die Wohnung gehabt oben.
Ja.
Also das war in dem Sinn, wir waren zwar ganz arme Leute, aber wir waren trotzdem privilegiert. Mhm. Andere hatten irgendwelche ausgebombten Leute aus Darmstadt oder auch Flüchtlinge, mit denen sie ihre Zimmer oder ihre Wohnung teilen mussten. Manchmal hat ja eine Familie in einem Zimmer gehaust. Ne?
Ja,
also
ja.
In dem Sinn waren
hatten
wir Glück gehabt, ja, muss ich sagen.
Und hast du deine ganze Kindheit da verbracht?
Von 1950 bis 1960. Mhm. Dann hat mein Vater, der war halt sehr sparsam gewesen. Und die Zeit damals war so, dass man, wenn man mit nichts gekommen ist, 10 Jahre später ein Haus hatte. Also das ist unglaublich, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Mhm. Die Grundstücke waren sehr günstig gewesen. Und wir haben halt auch mit nichts angefangen. 2 Bretter, 2 Bohlen hatten wir, 2 Schraubzwingen und eine Schippe. Und das war alles. Und Steine hat mein Vater gesammelt oder hat sie mit dem Waggon kommen lassen von abgebrochenen Bunkern und alles Mögliche. Und so haben wir
gebaut.
Jede Woche ist eine Bohlenhöhe ist eingeschaltet worden, zementiert worden, betoniert worden, wieder höher. Dann kam die Kellerdecke und dann das Gemauerte hat dann ein Maurer gemacht. Und so mit nichts praktisch hat man was geschaffen. Also das war eine große Kunst.
Mhm. Ja, fantastisch.
Und wenn ich mir heute überlege, wenn jemand, gerade Flüchtlinge, wenn die herkommen, bis die mal ein Grundstück haben, ein Eigenkapital, dass sie nur ein Grundstück kaufen können, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen.
Ja, fast unmöglich.
Ja, das ist unmöglich bei den Preisen heutzutage.
Ja.
Ja. Aber ihr habt es genutzt und hat geschafft.
Wir haben es genutzt, wie 100 und 1000 andere auch. Also es waren nicht nur die Flüchtlinge, es waren ja auch Großzimmer, die da gebaut hatten dort.
Mhm.
Oberramscher Weg, Weinbergstraße,
ja,
da Albert-Schweizer Straße, Odenwaldring und dann weiter oben Karl-Marx-Straße und so weiter.
Das gab es vorher nicht, ne? Da war
das
nicht bebaut früher.
Das gab es vorher nicht. Das Einzige, was bebaut war, das während der Nazizeit gebaut worden, das waren die Rathenaustraße.
Ah ja.
Der Teil, der ist
Schlagenhausen.
Ja. Das Ur-Schlagenhausen. Das ist während der Nazizeit entstanden.
Ah, ja.
Und alles andere kam später.
Mhm. Ja. Hast du denn noch ganz tolle Anekdoten für uns aus deiner Kindheit am Bahnhof? Außer diesem Toilettenhäuschen und der Wirtschaft.
Ja, die ersten Erinnerungen, die ich habe, war der Lärm. Es war ein ständiger Lärm am Bahnhof.
Mhm.
Die Lokomotiven haben gepfiffen. Man hat an den Schranken hat man gehört, das Gebimmel, wenn der Schrankenwärter die Schranke runtergelassen hat. Wenn die Züge gekommen sind, klar, die ist ja Dampfloks gewesen, die waren laut. Aber was mich am meisten beeindruckt hat, das waren immer das Ein- und Aussteigen. Also wenn ein Zug nachmittags von Darmstadt gekommen ist und es sind 100 Arbeiter rausgekommen, da flogen schon, da hat der Zug, war noch nicht über der großen Kreuzung hinterm Bahnübergang, da war noch 30 Meter vom Bahnsteig entfernt, sind schon die Türen aufgegangen und dann sind die abgesprungen aus dem laufenden Zug und es war ein Gebrüll und ein Geschrei, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Und dann die, wie will ich sagen, so das Emotionale, die Abschiedsszenen, die ja heute privat auf dem Grundstück stattfinden, das ist alles dort am Bahnhof mit Heulen und was weiß ich und auch Geschrei und also es war rein menschlich, also ganz anders als heute. Ne? Mhm. Und es waren Hunderte und Tausende von Menschen, die da am Tag durch das Gebäude durchgeschleust worden sind, auf dem Weg zur Arbeit oder auch in der Urlaub. Gut, das war damals noch nicht so angesagt, aber zur Ausbildung oder zu Besuchen bei Freunden, das alles war, Bahnhof war der Umschlagplatz.
Mhm. Da konntest also, du schon als Kind die Menschen studieren.
Ja, so war's. Ja. Und ich habe auch, ich will mal sagen, rein familiär habe ich auch vieles erfahren, was mich irgendwie erschüttert hat. Zum Beispiel meine Mutter, wir waren ja zu sechs gewesen und wir hatten die Waschküche unten gehabt. Das heißt, die ganze Wäsche musste die drei Treppen runter über die Straße zur Waschküche. Dann haben wir dort einen riesigen Bottich gehabt, den haben wir mit alten Schwellen, ist der beheizt worden, hat fürchterlich gestunken, weil es mit Öl getränkt war, alle Nachbarn haben sich aufgeregt, haben geschimpft, wieder was. Meine Mutter hat da, wie gesagt, ich musste dann mit dem Stampfer, die Wäsche stampfen, da war ich 8 Jahre alt gewesen, ein kleines Bübchen, aber ich musste einfach mit ran und dann die nasse Wäsche wieder hoch und aufhängen oben in dem leeren Zimmer. Also das hat mich schon bedrückt, also da hat man gesehen, aber es ging allen Leuten so, es war nicht nur bei mir. Dann, für uns war das natürlich, für die Kinder war es ein schöner Spielplatz, war zwar alles verboten, was wir gemacht haben, aber wir haben es gemacht. Es gab einen riesen Haufen mit Sand. Die Dampfloks haben auf dem Kessel oben so einen Dom, so eine Erhöhung, und da war Sand drin, der gebraucht worden ist, um wenn die Schienen glitschig waren oder irgendwas, musste Sand gestreut werden, damit die Reibung da war. Es war ein ganz feiner, wunderbarer Sand, mit dem man als Kind auch schön spielen konnte. Ah. Und in dem Sand war ein Hydrant für die Wasserflut, und der Hydrant war leck. Da ist also ständiges Wasser rausgekommen und wir konnten da wunderbar Burgen bauen und alles mit dem Sand.
Ja.
Ja, dann, was auch, als ich dann später, also 1960 umgezogen waren, war ich halt vernarrt in die Eisenbahn. Ich hatte einen Freund gehabt, einen Schulfreund, und wir zwei waren immer die Lokspäher. Andere sind, Gott, wer weiß was, mit dem Fahrrad rumgefahren, und wir haben immer nach der Loks geguckt und haben uns die Nummern aufgeschrieben. Damals fuhren die Baureihe 65, das war eine Nachkriegsbauart, relativ moderne Dampfloks. Und nach denen haben wir immer Ausschau gehalten, welche kommt heute und was weiß ich. Mhm. Und unter anderem haben wir uns dann mal erlaubt, als der Betrieb schon zurückgefahren war, bis auf 2-3 Zugpaare am Tag, sind wir dann mit dem letzten Zug in Großzimmern, war keine Übernachtung mehr, sondern die Züge sind dann leer zurück nach Darmstadt gefahren. Und da haben wir uns von der Rückseite, also nicht von der Bahnhofseite, von der Rückseite, haben wir uns in den Zug reingeschlichen und sind mehr illegal, sind wir mit nach Darmstadt gefahren, in der Hoffnung, dass uns dort niemand erwischt beim Aussteigen. Am Hauptbahnhof sind wir dann auf so einem Abstellgleis sind wir gelandet, und dann mussten wir gucken, dass wir möglichst, ohne dass es jemand sieht, auf die Bismarckstraße hochgekommen sind. Also das war schon, da hat man Herzklopfen gehabt, muss ich ehrlich sagen. Das war so ein besonderes Abenteuer. Ja, und ansonsten ist auch so viel passiert. Also es war nicht nur Personenverkehr, es war auch, wir hatten eine Lokhalle gehabt im hinteren Bereich Richtung Rheinheim. Es war ein Wasserturm dort gewesen. Die Loks sind abgestellt worden, sind Kohle gefasst worden und Wasser ist gefasst worden. Und wir konnten da immer zugucken. Und interessant war auch, wenn Tiere zum Beispiel verladen worden sind.
Ja.
Der Neumann hat eine eigene Rampe gehabt. Und es sind dann immer im Frühjahr sind immer Gänse gekommen, junge Gänse.
Das war
Gänse.
Die Geflügelimport, ne?
Geflügelimport, genau. Und das, man hat auch gesehen, waren immer viele Tote dabei. Das hat uns dann immer so leid getan, wenn wir das gesehen haben, die kleinen Viecher da drin. Dann gab es eine Rampe beim Kohlefröhlich. Da sind die Kohlewaggons sind dort entladen worden. Da hat einer immer drunter gestanden mit einer Waage, mit so einer Kippwaage, ist der Dings aufgezogen worden, damit die Kohle rausgekommen ist. Da musste immer einen Zentner oder wie viel musste er abwiegen, in den Sack rein. Fürchterlich schwere Arbeit, aber es war üblich damals. Dann an der anderen Rampe, auf der Großzimmerseite, konnten 3 Waggons konnten dort stehen. Und zwar im Herbst immer, während der Zuckerrübenkampagne, war da immer richtig was los gewesen. Also die Bauern sind mit ihren Leiterwagen oder später waren es gummibereifte Rollen, sind gekommen und musste alles mit Gabeln, musste das umgeschöpft werden aus den Wagen in die Waggons rein. Und da ist während dieser Kampagne, sind da ganze Züge mit zugerüben von Großzimmer nach Groß-Gerau gefahren.
Ah, nach Groß-Gerau sind
ja, die geschifft. Ja, da gab es die Zugerfabrik noch in Groß-Gerau. Also das war schon interessant. Dann ist vom Sand verladen worden, wie gesagt, aus den Sandgruben die Waden. Und ich habe auch gesehen, sind kleine Ferkel sind mal gekommen, die haben sie auch so roh behandelt. Als Kind sieht man sie an der Hinterbeine genommen und einfach rausgeworfen und auf den Ding. Also,
schlimm, ja.
Widerlich, als Kind habe ich das,
ne? Aber ja, dann hast du viel gesehen.
Ja, habe ich viel gesehen. Also das war sehr beeindruckend, muss ich sagen. Und ist auch viel menschliches Leid. Also sind die Männer waren ausgelaugt gewesen vom Arbeiten, aber auch vom Trinken auch, muss ich ehrlich sagen. Also ich habe da Gestalten gesehen, das gibt's in dem Maß, gibt es heute nicht mehr, glaube ich.
Ja. Naja, war wahrscheinlich auch noch die Kriegsverarbeitung, ne?
Auch noch, psychisch. Ja, es war ja in den 50er Jahren, ne? Ja. Manche sind ja erst aus der Gefangenschaft gekommen, 55 waren die letzten erst rausgekommen, ne?
Wir hatten gelesen, dass der Verkehr auch fast rund um die Uhr lief.
Der Zugverkehr.
Also von daher kann ich mir das schon vorstellen. Du hast ja gesagt, es war sehr laut.
Ja.
Ne? Aber klar, wenn ich mir jetzt überlege, dass da wirklich, also erstens mal waren die Züge an sich ja laut und dann auch noch den ganzen Tag und die ganze Nacht.
Ja, das ging los eigentlich um 4:30 ging der erste Zug nach Frankfurt. Mhm. Und das war ein Zug, der in Großzimmern eingesetzt worden ist. Normal kamen die Züge alle aus Rheinheim. Mhm. Die hatten dort Anschluss an der Odenwaldbahn. Und dieser eine Zug ist in Großzimmern eingesetzt worden, ganz früh. Und er hatte noch uralte Waggons gehabt aus dem Vorkriegszeit, also aus dem vor dem Ersten Weltkrieg, mit Abteilen, die man nur von außen betreten konnte. Das war also ein langes Trittbrett, da konnte man während der Fahrt, ich weiß nicht, ob es damals wahrscheinlich schon verboten war, konnte man von Abteil zu Abteil, musste also raus, muss am Waggon entlang und dann wieder rein.
Ah, ja, okay.
Ja. Und dieser Zug ist ganz früh weggefahren und war mit einer speziellen Baureihe 38, war der bespannt, weiß ich heute noch, war was Besonderes. Und es ging dann Schlag auf Schlag, praktisch jede Stunde, einen Taktfahrplan wie heute hat es nicht gegeben, aber im Schnitt ist jede Stunde ein Zug in alle Richtungen gefahren.
Ach so, aber man hatte keine genaue Abfahrtszeit.
Doch, die war kein Takt, kein Stundentakt in dem Sinn, sondern das waren unterschiedliche Zeiten. Aber es war in der Hochzeit jetzt, in der 50er Jahre, war das, du konntest alle Stunde in jede Richtung fahren. Das war ausgezeichnet, muss ich sagen.
Aber weil du sagst, die Hochzeit in den 50ern, in den 60ern wurde das ja dann schon nach und nach wieder stillgelegt.
Ist wieder abgebaut worden, ja. Wie die Motorisierung kam, war es zu Ende. Ja.
Ja, schade, aber du hattest ja schon gesagt, das ist so peu à peu ausgelaufen. Einige Strecken wurden nicht mehr befahren. Ja, ja. Der Personenverkehr wurde sehr stark eingeschränkt, bis dann es ganz Schluss war mit Personenzügen. Ja.
66 ist nach Dieburg-Rheinheim stillgelegt worden und 67 auch nach Darmstadt, der Personenverkehr. Ja. Und ich hatte 66 hatte ich eine Lehre angefangen bei der Sparkasse in Darmstadt und mein erster Einsatzort war in Rostov gewesen und da hatte ich noch einen Monat lang oder zwei Monate bin ich noch mit der Bahn bis Rostov gefahren, obwohl ein Bus schon ging, mit dem ich hätte auch fahren können.
Mhm. Aber du warst bahnbegeistert.
Aber ich war bahnbegeistert und bin es immer noch, muss ich ehrlich sagen. Ja. Also mir tut es schon im Herzen leid, dass jetzt gar nichts mehr da ist. Wenn ich überlege, was aus anderen Bahnhöfen gemacht worden ist, also
Münster-Eberthausen und was weiß ich, Oberoden,
ja.
Es gibt ja gute Beispiele also für eine Revitalisierung.
Ja. Weil so viel Fläche hat er nicht in Anspruch genommen. Ne? Man hätte die Güterhalle, gut, das war eh nur ein hölzernes Gebäude, das war nichts. Und genauso die Wirtschaft, die später angebaut worden ist, war auch nicht erhaltungswürdig. Aber der Bahnhof selber, das wäre eine schöne, vor allen Dingen, weil er auch unten hohe Räume hatte. Mm. Das waren 4-5 Meter hohe Räume, ganz.
Also und dann oben die Wohnung ja auch.
Und noch, oben die Wohnung auch sehr schön. Ja. Also einen Kaffee hätte ich mir da wunderbar
sehr schön vorstellen können.
Ja. Schade.
Ja, aber nochmal chronologisch. Also 66, 67 ist der Personenverkehr dann eingestellt worden und der Güterverkehr lief noch ein bisschen länger.
83, glaube ich, war das gewesen. Warte mal, ich habe mir es hier aufgeschrieben. Es war, nee, 80. 80 ist der Gesamtverkehr eingestellt worden. Mhm. Und 84 ist dann alles demontiert worden.
Also die Bahnschienen,
die Gleise und das Gebäude ist alles abgebrochen worden.
Also das Bahnhofsgebäude ist auch 84 dann schon abgerissen worden.
Ist abgerissen worden, ja. Da gibt es noch Fotos, wie der Bagger praktisch auf der Gaststätte steht, die schon eingestellt war.
Aber das war dann zur Zeit vom Abriss dann auch schon ganz schön demoliert und runtergekommen.
So ist es, Es haben Leute drin übernachtet, sind Partys gefeiert worden und es ist auch, sage ich jetzt mal, von interessierter Stelle bewusst demoliert worden. Es sind nicht nur die Scheiben eingeworfen, es sind die Fenster rausgebrochen worden. Und es war eigentlich nichts mehr anders möglich als Abbruch.
Hm. Ich bin immer fassungslos bei so einer Gewaltbereitschaft, also wie man auf die Idee kommt, sowas zu zerstören und zu beschmutzen. Und also das ist für mich immer rätselhaft.
Ja. Ja. Ja, es war ein öffentliches Gebäude gewesen und da haben manche keine Hemmungen halt. Mhm. Es war hier unbewohnt. War hier niemand mehr, der darauf aufgepasst hat.
Ja, gut. Naja, auf jeden Fall bis dahin war schon der Personenverkehr zurückgegangen. Also weil man auf die Straße gekommen ist, lieber Bus und Auto gefahren ist. Ja, schade. Ja. Weil heute und zwischendurch, eigentlich schon viele Jahre, gab es ja immer wieder mal Bemühungen, dass man doch wieder angeboten wird.
Reaktivieren, ich glaube, es sind schon Hunderttausende von Euro ausgegeben worden, nur für Planungen. Mhm. Nur für Planungen. Mhm. Aber es ist nie was draus geworden.
Und woran ist es immer gescheitert dann?
Es ist gescheitert einmal. Rostov hat auf das Bahnhofsgelände das ABU Altenheim gebaut. Mhm. Das steht mitten auf der Strecke, mehr oder weniger. Es ist dran gescheitert, weil in Darmstadt auch kein Wille da war, die Straßenbahn zu verlängern. Die haben eine kleine Verlängerung, haben es nach Alsbach gemacht. Die 3 Kilometer war schon eine Riesensache, bis das durch war. Also nochmal 15 Kilometer oder 13 nach Großzimmern hätten die nicht geschafft. Es war der Wille nicht da und auch, ich denke, die Möglichkeiten auch nicht. Mhm. Ich denke, eine letzte Hoffnung hatte ich noch auf die 500 Milliarden, die jetzt von der Bundesregierung freigegeben sind. Habe ich gedacht, vielleicht kommt in Zimmern was an, aber Illusion, alles Illusion, nichts. Wir haben vielleicht noch eine Chance, wenn die S-Bahn von Oberrot nach Dieburg verlängert wird, da ist ja die Bahnstrecke noch da, dass man dann vielleicht nach Zimmern, da ist die Trasse noch vorhanden wenigstens. Mhm. Nach Rheinheim ist sie zugebaut, nach Darmstadt ist zugebaut. Vielleicht gibt es irgendwann noch eine Chance.
Also du bist immer noch kämpferisch dabei, mit Herz, Blut und du hast auch ganz viel getan. Also ich glaube, dass dein Name hier in Großzimmern absolut immer mit dem Kampf und dem Bewahren des Bahnhofs in Verbindung
Denke ich auch.
Ah, ja. Ich habe, als mein Vater gestorben war, habe ich dann halt als Erinnerung an ihn, habe ich das Signal gestiftet, damit die Leute wenigstens wissen, wo hat denn der Bahnhof mal gestanden. Weil wenn man durch die Anlage läuft, hat mir auch keine Ahnung, wo war
Nein,
der
hat man überhaupt? Auch keine Ahnung. Ne? Also ich verstehe auch gar nicht, dass da irgendwie nicht mal
in der grünen Mitte
so eine ordentliche Tafel aufgestellt ist oder irgendwie im Boden was dargestellt ist, wo genau das Gebäude stand. Ja, das hätte ich total schön gefunden.
Und denn dieses Signal, ich war nach dem Tod von meinem Vater, bin ich noch ein bisschen rumgereist und da war ich auf der Odenwaldbahn vor Eberbach, gucke ich aus dem Fenster runter und da liegt unten im Talgrund liegt das Signal. Auf einer Wiese. Dann habe ich gedacht, was ist denn das?
Genau, das ist gar nicht aus Zimmern.
Nee.
Ach so. Nee.
Das habe ich dann gesehen während der Fahrt und bin dann hingelaufen und habe Leute gefragt, Anwohner, habe ich gesagt, wisst ihr, was mit dem Signal ist? Und über was weiß ich, wie viele Ecken bin ich dann an die Adresse von einem Verein gekommen, die das Signal abgebaut hatten an der Strecke. Das sind technische Modernisierungen waren da gewesen im Bahnhof Keilbach und den habe ich das Signal abgekauft und habe es dann mit so einem Tieflader, habe es dann auf Zimmern auf unser Grundstück und da ist es restauriert worden, habe ich die ganzen Gewichte, die da dranhängen, sind ja, normal ist es, sind Gewichte da, Gegengewichte, damit es überhaupt funktioniert. Die habe ich alle abgebaut und dann habe ich ausgeschachtet dort und bin tatsächlich auf die Grundmauern vom Bahnhof gekommen, auf der Keller.
Ah.
Ja, auf die Kellermauern.
Also der wurde zugeschüttet.
Der wurde zugeschüttet worden, ja. Und da haben wir es dann verankert, ja. Ja, der Keller ist noch was ganz Besonderes. Als ich Kind war, hat mich meine Mutter immer runtergeschickt, die Kartoffel holen im Keller. Und der Keller, das war ein Gewölbekeller, ein großer Gewölbekeller. Dunkel, also ganz dunkel mit so einem winzigen Funzel, die da anging. Und alles voller riesiger Spinnweben. Boah. Und die Kartoffeln, wenn es so Februar, März war, waren die schon einen Meter gekeimt.
Also, oh je.
Und dann musste ich unten Kartoffeln und habe mich so gefürchtet. Immer.
Das wäre auch nicht meins gewesen.
Nee,
absolut war, nicht. Ich fürchtete mich schon im Keller bei meinen Eltern und das war ein ganz normaler, ausgebauter Keller.
Aber nochmal zurück, wir haben, glaube ich, noch nicht drüber gesprochen. Grüne Mitte, wer hat es denn eigentlich angeregt, dass da ein Park dann hinkommt? Wie war das? Das war unter dem Bürgermeister Tünken?
Ja, genau.
Wie ist die Idee?
War eigentlich eine super Idee, weil Rotzimmern hat ja keine Grünanlage gehabt.
Ja.
bis auf das alte Friedhofsgelände.
Das alte Kirchhof.
Das war, das war der einzige grüne Fleck in Großzimmern. Und das hat sich angeboten. Ja. Wäre aber eigentlich, das hätte man auch realisieren können, wenn der Bahnhof stehen geblieben wäre.
Ja, hätte man integrieren können.
Hätte man integrieren können. Es hätte ein schönes Kaffee geben. Kaffee grüne Mitte.
Ja, toll. Also heute würden wir uns wahrscheinlich sehr darüber freuen.
Ja, man hätte oben sitzen können im ersten Stock. Da war dieser schöne Balkon, war ein wunderbarer Balkon, wo man die ganze Bahnhofstraße einsehen konnte. Und ja, schade.
Sehr schade.
Verpasste Chancen.
Ja, das war halt so eine Zeit, so ein Zeitalter, wo sehr viel in Großzimmern abgerissen wurde.
Genau, so ist es ja. Der halbe Ortskern ist abgerissen worden. Ja, seltsamerweise oder ironischerweise ist der Teil abgerissen worden, der in historischer Zeit zu Hessen-Darmstadt gehört hat. Der Hessisch-Zinsgasse. Und das ist dann in hessischer Zeit ausgerechnet, ist es abgebrochen worden, ist nichts mehr oder wenig nur noch davon da. So, Ironie der Geschichte.
Ach, Ironie, du glaubst nicht, dass es da einen bewussten Zusammenhang gibt?
Nee. Das war den Leuten nicht bewusst. Das war einfach, man hat da eine Chance gesehen. Es war die evangelische Kirche und die Bachgasse und diese, das war tabu gewesen, weil das war wirklich Urzimmern. Und das andere kam später und gut, hat man gedacht, nehmen wir das. An die Kirche hat sich niemand rangetraut und ans Umfeld, das verstehe ich auch, das ist klar, das war tabu.
Ja.
Das war tabu gewesen.
Da sind wir heute aber auch wirklich froh.
Naja, dass wenigstens das noch erhalten geblieben ist, ja.
Weil du hast uns hier auch so eine schöne Postkarte mitgebracht, die ist schon sehr alt. Was hast du erzählt?
Die ist von 1897.
Von 1897, also und ganz frisch.
Bahnhof war ganz frisch, ja, gebaut. Und die Strecke nach Dieburg und nach Reinheim, die war schon in Betrieb. Und zwischen dem Bahnhof und dem Ortsrand, der Ortsrand war damals die Reinheimer Straße, die Wilhelm-Leuschner-Straße, war noch Grünland. War also Weide oder Feld. Hier ist es grün dargestellt auf jeden Fall.
Also Oberramstädter Weg und Weinbergstraße und so, das war alles
hat's
noch grün.
Alles noch
das war
nicht alles gegeben. Feld. Mhm. Ja, selbst zwischen dem Bahnhof und der Wilhelm-Leuschner-Straße war grün. Also da, wo heute die Sparkasse steht und alles, ja, das gab es alles
gab's
nicht.
Gab es gar nicht. Also war der Bahnhof eigentlich außerhalb gebaut?
Der Bahnhof war außerhalb gebaut, ja. Genauso wie in allen Ortschaften rundherum. Überall hat der Bahnhof praktisch auf freiem Feld gestanden und der Ort hat sich dann in der Zeit ständig nach dem Bahnhof zu orientieren. Und der Zwischenraum ist dann immer erschlossen worden. Ja, und diese Postkarte ist eine kolorierte Karte, ist das von 97. Die ist eigentlich initiiert worden durch den Inhaber des Cafés oder der Weinstube Rheingold. Ein Herr Wechsler war das gewesen. Und der hatte diese Karte drucken lassen. Und im Vordergrund ist natürlich der Bahnhof zu sehen und die Bahnhofstraße, die auch unbebaut war, und dann eine kleine Allee, einseitig bepflanzt, zu seinem Rheingold-Café, der in der Reinheimer Straße stand. Und es war das war so eine Aufbruchzeit, 1870, 1818, 1890 bis 1900, Gründerzeit, da war viel Geld im Reich. Nach dem Deutsch-Französischen Krieg mussten die Franzosen fürchterlich viel Reparationen zahlen. Das ist alles mehr oder weniger investiert worden, teilweise auch verpulvert worden. Aber in Zimmern kam durch die Streckeneröffnung, hat das Leben auf einmal pulsiert. Und es war segensreich gewesen für die Leute, die als Bauarbeiter nach Frankfurt oder nach Offenbach gefahren sind, die auch in Darmstadt gearbeitet haben. Die Industrialisierung hat seinen Anfang genommen. Gewerbe ist aufgeblüht, der Handel, also überall war Aufbruchstimmung. Und die Bahn war so das zündende Element, wenn ich sagen mal. Die Odenwaldbahn ist schon 1871 eröffnet worden, war viel früher. Und wir haben halt warten müssen von Dieburg, die Rottgaubahn angeschlossen war und die dann noch verlängert worden ist nach Reinheim. Und ein Jahr später schon kam die Bahn nach Darmstadt. Auf der Postkarte ist jetzt am Bahnhof dargestellt, auf der rechten Seite liegen Schwellen. Da liegt also und das sind die Schwellen für den Bahnbau nach Darmstadt. Da ist nämlich 97 ist die Bahn nach Darmstadt gebaut worden. Die Bahn nach Darmstadt war natürlich um einiges wichtiger als die nach Frankfurt, weil das Zentrum war, was viel näher war. Grund für den schnellen Bahnbau nach Darmstadt war aber weniger Großzimmern, sondern es war der Steinbruch am Rossberg. Der Schotter und die Steine, die sind über eine Feldbahn nach Oberramstadt gefahren worden, an den Oberramstädter Bahnhof. Und das war eine Riesensache, war kapazitätsmäßig überlastet, es ging gar nicht mehr anders, weil auch Nachfrage da war. Nicht? Alles gepflastert waren, die Straßen waren ja früher, es war ja unbefestigt. Und das war die Zeit, wo die Ortsstraßen auch gepflastert wurden. Es war also, Basalt ist gebraucht worden ohne Ende. Und die haben draufgedrungen, dass Rostov angeschlossen wird. Da hat eine eigene Verladeanlage dann. Und in dem Zuge ist auch Großzimmern in Genuss dieser Bahn gekommen. War ein großer Fortschritt damals.
Ja. Dann ist die Karte aber so wunderbar gespickt mit so kleinen Anekdoten. Ne? Also man kann dann da so einiges raussehen.
Ja. So die Innenansicht von dem Rheingold, ja, genau. Also so ein bisschen diese, eine Werbung für
dann
das.
Dann die Bahnschwellen, ne, die da so an der Seite schon liegen.
Und machen davon ein Foto.
Ja, und der Bahnhof selber ist so, wie er bis ganz zuletzt gestanden hat, so ist er abgebildet auch. Also da ist nichts verändert worden. Als Anbau war allerdings nur eine kleine Güterhalle da, die dann später verlängert worden ist. Das war nur eine kleine. Und es war noch nicht da die Bahnhofswirtschaft, die spätere Wartehalle. Die ist also später angebaut worden. Was da war, war das Pissoir, das Große. Das ist also zu sehen.
Das hat Eindruck gemacht.
Das hat Eindruck gemacht als Kind, weil ich da keine Luft mehr gekriegt habe, wenn ich drin war.
Genau.
Das war so schwarz gestrichen und so eine Rinne dann unten, wo der Urin abgelaufen ist. Boah, fürchterlich. Ja, und im Rheingold, in der Rheinheimer Straße, der hatte auf der Rückseite, auf seinem Grundstück, hatte der das Sälchen gehabt. Das war ein Backsteinbau, ein kleiner, innen drin ohne Zwischenwände, relativ geräumig, mit dem Ofen drin, mit dem Klavier drin. Da ist gepflegte Gastlichkeit ist da. Hat das stattgefunden, ja. Gut gedeckte Tische und da ist, war ja eine Weinstube, Weinhandlung. Da ist gut gezecht worden und da haben die Großzimmler, die Reicheren, die sich leisten konnten und davon gab es eine ganze Menge. Die Händler vor allen Dingen, die Großhändler, die haben dort ihre Geschäftserfolge und so weiter, haben die da gefeiert. Also das war schon was. Man kann das heute noch sehen, wenn man durch den alten Friedhof läuft,
ja,
Kolbinganlage. Ja, wenn man von der Ortsmitte kommt und geht am katholischen Kindergarten vorbei und geht dann dort, wo das Spiel, da ist so ein Spielgerät rechts.
Ja, ja.
Und wenn man da direkt an die Mauer geht und da kann man das Gebäude, das steht heute noch. Das kann man noch sehen. Und was man auch sehen kann, wer genau hinguckt, guckt sich die Mauer an und das sieht er, dass diese Mauer damals abgebrochen worden ist. 5-6 Meter war die abgebrochen, damit man auch aus der Richtung dorthin konnte.
Aha.
Man sieht's, dass es mit anderen Steinen wieder aufgebaut wurde und man sieht's an der Mauerkrone, weil dort andere Platten liegen. Nicht Sandsteinplatten, sondern so viel ich weiß, betonierte.
Da also, muss ich ja das nächste Mal drauf achten.
Da müsste mal drauf achten.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, und das war, letztendlich war das alles eine Folge vom Bahnbau. Von dem Aufschwung, von dem wirtschaftlichen Aufschwung, den
Zimmern hatte. Also Großzimmern hat richtig profitiert in der Zeit.
Ja. Und deshalb war das auch das Bahngelände sehr großzügig gewesen. Ich denke, das war von der Gleisanlagen. Wir hatten 4 Durchgangsgleise gehabt, weil die Bahnsteige so eng waren, hat man später ein Gleis weggenommen, weil es war einfach zu gefährlich. Und dann waren hinten 3 Gütergleise und vorne waren 3 Gütergleise. Dann ging es hinten zu der Übernachtung. Es waren 3 Rampen waren da gewesen. Also es war wirklich was
große, los. Große Anlage.
War eine große Anlage. Also
für so einen kleinen Ort eigentlich.
Ja. Also war größer als Dieburg, war größer als Rheinheim, obwohl das auch Knotenpunkte waren. Also alle Achtung, da ist wirklich was passiert. Ja. Und jeden Tag kam ein Güterzug aus Darmstadt. Am Anfang kam 2, einer aus Frankfurt oder aus Dieburg kam er, wo er genau, weiß ich nicht. Und dann später war nur noch der aus Darmstadt. Und da ist dann halt der ganze Vormittag rangiert worden.
Ja.
Und das habe ich als Kind, ich habe immer aus dem Schlafzimmerfenster rausgeguckt und da konnte ich das alles mitverfolgen.
Ja.
Als ich noch nicht in die Schule ging. Ne?
Da brauchtest du keinen Fernseher.
Nee, da war so viel Leben gewesen. Und wenn ich von der anderen Seite rausgeguckt habe, also Richtung Ort, da habe ich auf den Kaisersaal geguckt.
Ja.
Und habe dort gesehen, was da war, immer die Kerbrettis gehalten worden und alles. Da war also richtig Leben war da. Das ist ganz anders, wenn man heute durchs Ort geht, man sieht keine Kinder mehr, man sieht eigentlich niemand mehr. Und damals hat sich alles auf der Straße abgespielt.
Ja.
Das ganze Leben war auf der Straße. Und wie gesagt, in Erinnerung blieb mir immer, wenn der Arbeiterzug aus Darmstadt gekommen ist und die sind alle schon 10 Meter vorher ab, aus dem laufenden Zug, sind abgesprungen und haben geschrien und dabei in die Wirtschaft und also das ist unglaublich.
Ich hoffe, da sind nicht so viele Unfälle passiert. Das hört sich sehr, sehr wagemutig an.
Ja, es gab einen tragischen Unfall. Da ist eine Frau überfahren worden, aber mein Vater hat dann nicht viel erzählt. Das hat ihn selber so mitgenommen. Mhm. Ja, ich weiß nicht, ich meine, es war Selbstmord gewesen.
Ach hey, ja gut. Ja. Also das konnte dann auch keiner. Ja.
Ein Unfall gab es aber. Einmal ist die Rückwand von der Lokhalle ist durchbrochen worden. Da hat der Lokführer, entweder war betrunken, was weiß ich, auf jeden Fall hat die halbe Lok ist durch die Wand und hat hinten in der Wiese gestanden. Das war der einzige große Unfall, den ich mal, Sensation in Großzimmer,
Riesenmenschenauflauf. Da hat das Parken nicht so richtig gut
gemacht. Ja, die haben dort, die Lokführer und das Zugpersonal, die haben eine eigene Übernachtung dort gehabt, dort in der Ecke hinten, wo jetzt der Südring ist. Und die mussten schon, die Loks mussten ja angeheizt werden. Wenn die um 5 Uhr wegfahren sind, sind die um 3 Uhr schon auf die Lok und haben die angeheizt. Ne? Also da war eigentlich, der letzte Zug kam dann auch erst gegen 12:30 oder was ist das da? Es war rund um die Uhr war eigentlich Betrieb.
Immer Betrieb.
Es war halt sonst kein Verkehr. Wer hatte Auto gehabt?
Keiner zu der Zeit. Ja. Aber es kam dann und dann ruckzuck wurde halt dann auch tatsächlich der Personenverkehr eingestellt.
Dann hat der Bahnhof, als der Verkehr eingestellt worden ist, ist der Bahnhof immer noch offen geblieben. Und das sind 2-3 Jahre lang, sind dann die Karten für den Bus verkauft worden. Der Bus ist gegenüber vom Bahnhof abgefahren und nach Darmstadt. Und der Vater hat immer noch die Karten für die Busleute.
Noch eine Zeit lang
und dann war es ganz aus. Mhm. Dann ist der Vater nach Dieburg gekommen, hat dort weitergearbeitet. Mhm. Ne? Ja, und dann, also war auch viel, war richtig auch viel Geld. Mein Vater hatte Dienstpistole gehabt. Da war ein riesiger Panzerschrank war da drin. Da ist richtig viel Geld am Monatsende, wenn die Monatskarten gekauft worden sind. Ne? Also da war schon was. Und ich konnte immer die abgelaufenen Karten, die sind dann immer eingesammelt worden. Das war früher so. Die haben die Leute entweder irgendwo reingeworfen oder hat sie das Schaffner weggenommen. Und da war auf der Bahnsteigseite vom Bahnhof war so ein kleiner Anbau, so ein Vordach. Und da war eine große Kiste mit den Karten, mit den abgelaufenen Karten. Und weil die jede Menge verschiedene Farben hatten, also gab es Arbeiterrückfahrkarten und Sonntagsrückfahrkarten und Kinderkarten und Bahnen und alle möglichen Karten. Und jeder hatte andere Farben gehabt. Das war wunderbar zum Spielen.
Ja, klar.
Ja, das glaube ich. Fahrkartenkonfetti.
Ja, genau. So ungefähr. Ja, genau so war's. Genau so war's.
Und wenn du jetzt heute so zurückblickst und wenn du jetzt so ein bisschen nach vorne blickst, was würdest du da für Großzimmern wünschen mit dem Verkehr? Hast du Ideen, wie man das besser machen könnte?
Ich schwärme halt immer noch für die Straßenbahn. Auf der anderen Seite ist halt so, der Betrieb in Darmstadt ist ein Inselbetrieb, der hat ja nur 1000 Millimeter, ist eine Meterspur in Darmstadt. Ja. Und das ist halt nicht kompatibel mit unserer Spur. Wir hatten die Idee gehabt, dass man vom Ostbahnhof bis zum Hauptbahnhof ein 3-Schienengleis legt, was für beide Spurweiten, es gibt es in anderen Ländern, ist es üblich. Und dann hätten wir in der Beziehung das Problem gelöst, aber ich sehe keine Hoffnung, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Ich sehe keine Hoffnung. Es sind viele Reaktivierungen in Rheinland-Pfalz geschehen, wo Bahnstrecken wieder eröffnet worden sind, teilweise auch in Bayern, in Baden-Württemberg. Und natürlich der Ausbau von der S-Bahnen Frankfurt, auch in den 60er, 70er Jahre, wie das dann anfing, da ist richtig Geld in die Hand genommen worden, weil man gesehen hat, die Stadt hält es einfach nicht aus, wenn 100.000 Leute mit dem Auto reinfahren. Das geht nicht, das ist einfach unmöglich. Und man hat aber in Oberroden gestoppt. Wenn sie wenigstens bis Dieburg weitergebaut hätten, da hätten wir einen kurzen Weg zu einer, ne?
Genau.
Wäre eine super Sache. Also, wer weiß, was die Zukunft bringt. Also, ich sehe im Moment keine Chance, sage ich ganz ehrlich. Der Busverkehr ist ja, durch den Schnellbus, den wir haben, ist der ja auch gar nicht so übel, wenn man so will, ne?
Das stimmt.
Morgens haben wir in der frühen 10-Minuten-Takt praktisch nach Darmstadt, also, da brauchen wir nicht mehr auf die Uhr gucken, da geht man einfach hin und sagt,
genau, einer fährt.
Ja, das ist schon sehr komfortabel.
Das ist natürlich gut, naja.
Als die Strecke nach Darmstadt dann stillgelegt wurde, 67, da musste ich dann mit dem Bus fahren. Und da hat die Autobahn war noch nicht durchgehend, die Bundesstraße vierspurig. Da war das dann so schlimm, da haben wir teilweise zwischen Gundernhausen und Rostov, haben wir schon im Stau gestanden. Und mussten dann durch Rostov durch, war also fürchterliche Zeit war das. Und dann erst durch die vierspurigen Ausbau hat sich das entspannt. Also in dem Sinn hat sich damals eigentlich jeder gewünscht, dass die Bahn weiterfährt. Aber es war vorbei.
Es war vorbei.
Es war politisch so gewollt und fertig. Und so ging es bundesweit.
Vielen Orten.
Vielen Orten so.
Ja, gerade auf dem Land.
Ja.
Hast du eine Eisenbahn zu Hause?
Hatte ich. Ich hatte drei Spurbahnen. H.O., N. und TT.
Das sagt mir jetzt leider alles gar nichts.
H.O., das heißt H0, heißt sie. Das heißt nicht H.O. Ja. Also Märklin und dann, ich weiß nicht, was die anderen, und habe ich alles mögliche, habe ich mir zusammengebaut. Als wir dann im neuen Haus waren, 1960. Ja. Und ansonsten bin ich natürlich, wir hatten den Vorteil, dass wir Freifahrscheine hatten. Mhm. Ne? Wir konnten zweimal umsonst reisen im Jahr. Als ich dann so 15, 16 war und dann kam so Fernweh und da habe ich meinen Vater gebeten, ob er mir nicht einen Freifahrschein überlässt, den ich selber benutzen kann. Mhm. Und da habe ich damals mir die längste Strecke, die damals möglich war, bei der Bahn
rausgesucht.
Da bin ich allein mit 15 Jahren nach Westerland.
Ah.
Also in Hamburg, mit dem Nachtzug nach Hamburg und dann mit dem Tagzug nach Westerland. Und dort, ich habe natürlich überhaupt kein Geld gehabt, bin ich an den Strand gelaufen, wollte dort schlafen. Und das Gras hat aber so gezirpt im Wind, also ich konnte nicht einschlafen, bin dann in die Stadt zurück, auf eine Bank gelegt, habe geschlafen. Am nächsten Tag bin ich mit der Fähre, die Bahn hatte damals auch den Fährverkehr nach Helgoland. Bin ich nach Helgoland, habe dort übernachtet, bin dann nach Cuxhaven und bin dann wieder nach Haus. Das war so das Abenteuer
Mit 15.
Mit 15, ja.
Schön.
Meine Mutter hat die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, aber der Vater hat Verständnis dafür gehabt. Ja. Und mir ist auch nichts passiert.
Das ist das Wichtigste.
Ja.
Und es ist eine tolle Geschichte und eine tolle Erfahrung und Erinnerung. Ja, eine Frage habe ich noch an dich. Wenn du jetzt irgendwie eine Zugreise machen wollen würdest, würdest du dann so Orient Express fahren gerne mal oder Glacier Express und was ist da nicht alles für tolle Zugstrecken?
Ist das der in der Schweiz, der Glacier?
Ich meine ja.
Ja, das habe ich alle schon hinter mir. Also transsibirische Eisenbahn und von Singapur nach Bangkok und alles Mögliche. Und in der Schweiz hat es eine Zeit lang, ich weiß nicht, ob es heute noch gab, so für 4 Tage konnte man überall fahren. Für Touristen war das, also für Ausländer. Und das habe ich ausgenutzt. Von morgens 4 bis nachts um 10 bin ich durch die ganze, alle Bergbahnen abgefahren. Das war fantastisch. War eine wunderschöne Zeit.
Ja. Sehr schön.
Ja. Ja, so sind die Erinnerungen. Ja. Und jetzt, ich war im Gemeindeparlament 12 Jahre. Und war Fraktionsvorsitzender von der Freien Wählergemeinschaft. Wir hatten uns auch dafür eingesetzt. Und als dann der Schlusspunkt vom Ganzen, wo ich dann überhaupt keine Hoffnung mehr hatte, war, als das Baugebiet Süd dann eröffnet worden ist. Otzbergring und so weiter. Mhm. Und da hatten wir einen Antrag gestellt, dass die Trasse, die vorhandene Trasse, bitte freigehalten wird. Für die Zukunft, man weiß ja nie, was sich noch entwickelt, dass dort wieder Züge abgelehnt
war
worden.
Da aber auf diesem alten Bahndamm habe ich als Kind noch gespielt.
Ja?
Ja.
Ah,
und Eidechsen gefangen.
Eidechsen, ja.
Da kann ich mich erinnern.
Da haben viel Brombeeren sind dort gewachsen.
Genau.
Ja, da war durch den Schotter, da war die Steine, es ist heiß geworden. Ja, kann ich mich gut erinnern. Und jetzt ist halt ein Fahrradweg dort. Aber gut, auch in Ordnung.
Ja. Die wissen nicht, was die Zukunft bringt. Wir hoffen, dass wir es besser machen.
Ja.
Und dass es gut wird für uns alle. Und auf jeden Fall war das super schön, dir zuzuhören.
Ja,
vielen
total
Dank, dass
spannend.
Du da warst.
Ja.
Aber wir haben auch noch was
ich
für
bin
dich.
Halt, ich bin halt ein bisschen Schwätzer. Das müsste,
gar kein Problem.
Müsste entschuldigen, wenn ich mal der Fahrt abgenommen habe, höre ich nicht mehr auf und komme vom
100. Ja, aber das sind ja tolle Geschichten.
Und
ja,
für uns ist das ein Glück. Stell dir vor, es ist so ein schweigsamer Podcast. Ganz schwierig.
Wir haben noch was für dich.
Oh, jetzt gibt es noch was Flüssiges für die Stimme?
Nein, das ist unser Gersprenzwasser. Bitte nicht trinken.
Nicht für die Stimme, sondern für die Stimmung.
Für die Stimmung.
Ach so, ist was Alkoholisches? Nee.
Nein.
Ist das echtes Gersprenzwasser?
Das ist echtes Gersprenzwasser.
Aus dem Geist.
Aus dem Geist, also zum Einreiben.
Zum Einreiben. Das ist mal eine gute Verwendung. Da sind wir noch gar nicht gekommen. Ich weiß zwar nicht genau, was man damit einreibt, aber...
Ich teste einfach mal, was für eine Wirkung hat.
Und dann erzählst du uns das bitte beim nächsten Mal. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Ja,
Gute und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Ich
bedanke mich vielmals, dass ich da sein konnte. Es war sehr
so schön
bei euch.
Danke.
Okay.